Operation Mongoose sabotiert Kubas Wirtschaft. Präsident Kennedy war nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht wütend. Gegenüber Nixon sagte er: Mir wurde von jedem der Hurensöhne, von all den Militärexperten und CIA-Leuten, mit denen ich den Fall geprüft habe, versichert, dass der Plan erfolgreich sein werde. Aber der geheime Krieg flog auf, und somit mussten all jene, die dafür Verantwortung trugen, zurücktreten. Alan Dulles, der 8 Jahre lang als CIA-Direktor tätig gewesen war, musste gehen und wurde durch John McCone ersetzt. Auch der Historiker Richard Bissell, Chefplaner im CIA, sowohl des Sturzes von Präsident Arbenz in Guatemala 1954 als auch der Schweinebucht-Invasion, wurde gefeuert. Das Fehlschlagen der Invasion in der Schweinebucht bedeutete aber nicht das Ende der verdeckten Kriegsführung der USA gegen Kuba. Im Gegenteil. Schon am 4. November 1961 fand ein weiteres geheimes Treffen zu Kuba im Weißen Haus statt. Robert Kennedy, der Bruder des Präsidenten, wollte weiterhin Castro stürzen. Er schlug vor, die Lage auf der Insel mit Spionage, Sabotage und öffentlichen Unruhen weiter anzuheizen, die von den Kubanern selbst geleitet und durchgeführt werden. Generalmajor der Luftwaffe Edward Lansdale erhielt den Auftrag, diese Politik in die Tat umzusetzen. Lansdale, ein Experte für verdeckte Kriegsführung, hatte im Geheimen Einheiten auf den Philippinen ausgebildet, welche die Aufgabe hatten, die lokale kommunistische Bewegung zu sabotieren. Danach hatte er französische Truppen in ihrem Krieg gegen die Vietnamesen beraten. Immer gehörte Lüge, Täuschung und Krieg zu seinem Geschäft. Von einigen Forschern wurde Lansdale daher als der hässliche Amerikaner bezeichnet. Präsident Kennedy wollte auf keinen Fall einen neuen Skandal in der Öffentlichkeit. Lansdale sollte Castro stürzen, indem er durch Sabotage die kubanische Wirtschaft zerstörte. Er taufte seinen illegalen Krieg Operation Mongoose nach dem Säugetier Manguste, zu dem auch die Erdmännchen zählen. Die CIA-Station in Miami, das Hauptquartier der Operation, wurde zur damals größten CIA-Station der Welt ausgebaut, verfügte über ein Jahresbudget von mehr als 50 Millionen US-Dollar und beschäftigte mehr als 300 Amerikaner. Der Stützpunkt, der im Südteil des Geländes der Universität Miami versteckt war, hatte mehr als 100 geleaste Fahrzeuge und unterhielt eine eigene Tankstelle. Lansdale wollte die Lebensbedingungen in Kuba ernsthaft beeinträchtigen. Wenn das Leben schwer ist, wird die Revolution kommen und das Volk wird Castro stürzen, so sein Glaubenssatz. Es wurde viel Zucker aus Kuba versandt und wir versetzten ihn mit größeren Mengen Giften, so ein CIA-Mitarbeiter. Zudem wurden Maschinen sabotiert, indem man die Schmiermittel veränderte, auch mit Hilfe von anderen NATO-Ländern wie Deutschland und England. Wir ließen unsere Leute unsichtbare und nicht nachweisbare Chemikalien in die Schmiermittel mischen, so der CIA-Mitarbeiter. Diese Schmiermittel wurden in den Dieselaggregaten verwendet und das bedeutete, dass die entsprechenden Teile schneller ausfielen, als sie jemals Ersatzteile bekommen konnten. Was die CIA tat, kann man als Gegenteil von Entwicklungshilfe bezeichnen, weil jede Aktion das Ziel verfolgte, die Wirtschaft von Kuba so stark als möglich zu schädigen und gleichzeitig die amerikanische Hand zu verbergen. Wir überzeugten einen deutschen Kugellagerhersteller aus Frankfurt, dass er eine Sendung mit unzentrierten Kugellagern fertigstellte, so der CIA-Mitarbeiter. Man muss über eine große Menge Geld reden, wenn man einen Fabrikanten überreden will, dieses Projekt mitzurealisieren. Es stimmt auch, dass wir die Leland-Busse unbrauchbar machten, die von England aus nach Kuba gingen, und das war ein ziemlich sensibles Geschäft. Viele der Männer, die Sabotageanschläge auf Kuba ausübten, wurden von der CIA aus den Reihen der Kuba-Emigranten in Florida rekrutiert. Im Dezember 1961 sprengte ein CIA-Team eine Eisenbahnbrücke in Kuba und sah zu, wie der Zug herabstürzte. Dann brannten sie einen Zuckerspeicher nieder. Andere Einsatzgruppen zerstörten Ölraffinerien, Chemiewerke und Zuckerfabriken. Im Allgemeinen war das eine bemerkenswert unauffällige Operation, so Lansdale in einem Bericht im Juli 1962, immer in den geforderten Grenzen der möglichst geringen öffentlichen Aufmerksamkeit. Auch Hotels wurden angegriffen. Am 24. Juni 1962 steuerten sechs junge Kubaner im Auftrag der CIA ihr Boot bis auf 200 Meter an das Blaquita Hotel in Havanna, wo tschechische und russische Militärberater bei einer Party zusammensaßen. Die Angreifer beschossen den Platz mit Granaten und fuhren wieder davon. Die Kubaner, zunehmend frustriert durch den illegalen Krieg der USA, wandten sich erneut an die UNO und reichten am 5. Februar 1962 eine Beschwerde im politischen Ausschuss der UNO-Vollversammlung ein. Von der CIA bezahlte Saboteure seien dabei, Kuba anzugreifen, erklärte Kubas Botschafter García Inchaustegui. Man habe Beweise dafür. Reynold González, Pedro López Pérez und Isaias Iglesias Pons wurden gefangen genommen und sagten aus, dass sie von den USA Ausrüstung und Bezahlung erhalten hatten. Müssen sich die Vereinigten Staaten nicht schämen, fragte Inchaustegui, dass sie Söldnerexpeditionen bewaffnen, Gruppen von Saboteuren ausbilden, Verleumdungskampagnen inszenieren und Vorbereitungen für eine einseitige Intervention treffen. Alles nur zu dem Zweck, die kleine, resolute, souveräne und unabhängige Insel Kuba anzugreifen. Doch als das Thema einige Tage später in der UNO-Generalversammlung besprochen wurde, erklärte der stellvertretende US-Botschafter Francis Plimpton, die Anklage Kubas sei grundlos, unbegründet, vollkommen unbewiesen, wertlos, geschmacklos, verleumderisch und falsch. Mit seinen Lügen sabotierte Plimpton die UNO vorsätzlich. Eine Resolution, die Kuba schützen sollte, wurde abgelehnt. Es war ein Punkt erreicht, also UNO-Kenner Evan Luard, an dem keine Resolution, die auch nur auf ganz indirekte Art eine Unterstützung der kubanischen Position enthielt, eine Chance hatte, angenommen zu werden. Doch Kuba gab nicht auf und wandte sich am 22. Februar 1962 an den UNO-Sicherheitsrat mit der dringenden Bitte, die Aggressionen der CIA gegen Kuba zu untersuchen. Doch auch der Sicherheitsrat half Kuba nicht und entschied am 27. Februar 1962, die Kuba-Frage nicht zu diskutieren. Das NATO-Mitglied Großbritannien unterstützte hierbei das NATO-Mitglied USA. Dieser Rat soll gezwungen werden, seine Zeit und seine Kraft zu vergeuden, behauptete Botschafter Sir Patrick Dean aus dem Vereinigten Königreich und stimmte gegen die Behandlung der kubanischen Frage. Auch US-Botschafter Plimpton zeigte sich genervt und erklärte, dass die UNO durch eine ständige Wiederholung von grundlosen und egoistischen Anklagen zum Zwecke der Propaganda nicht missbraucht und zerrüttet werden sollte. Nur der sowjetische Botschafter Platon Morozov erklärte, die Situation sei sehr ernst, man werde der Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Wir für unseren Teil halten es für notwendig, mit allem Nachdruck hervorzuheben, dass jene, die eine Invasion gegen Kuba vorbereiten, sehr genau wissen sollten, dass das kubanische Volk in seinem momentanen Kampf jetzt und auch weiterhin Unterstützung erhält. Kuba ist nicht allein, es hat viele Freunde, darunter die Sowjetunion. Mongoose war eine Dummheit, ich akzeptiere diese Einschätzung, entschuldigte sich US-Verteidigungsminister Robert McNamara viele Jahre später bei einer internationalen Konferenz 1991 in Antigua. Tatsächlich hatte der geheime Krieg der USA die Gewaltspirale angetrieben. Ich gehe mit dem amerikanischen Historiker Michael Beschloss einig, dass die USA die Raketenkrise auslösten. Hätte Kennedy Khrushchev nicht provoziert, indem er, ihm durch die Operation Mongoose und militärische Vorbereitungen suggerierte, dass die Vereinigten Staaten die Insel im Jahre 1962 besetzen könnten, dann ist es zweifelhaft, ob Khrushchev sich gezwungen gesehen hätte, mit Kuba dieses große Risiko einzugehen. Dem schließt sich auch der Kuba-Kenner Thomas Patterson an. Es dürfte ziemlich plausibel sein, so Patterson, wenn es keine Exilexpedition, keine zerstörerischen verdeckten Aktionen und keinen wirtschaftlichen und diplomatischen Boykott gegeben hätte, hätte es nicht diese konzertierte US-amerikanische Blutrache zur Zerschlagung der kubanischen Revolution gegeben. Dann hätte es im Oktober auch keine Raketenkrise gegeben.